Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner in unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie heute zu unserer Jubiläumsfolge Nummer 60 begrüßen. Also wir haben wieder eine Runden und haben auch einige ganz spannende Themen mitgebracht aus dem nationalen, internationalen Konzernsteuerrecht oder Steuerrecht, wie man auch sagt. Und die Themen habe ich ja nicht alleine vorbereitet, das wäre auch viel zu viel und bin froh, dass wir heute zu dritt sind. Ich schaue als allererstes mal über den Tisch und freue mich, dass sie wieder dabei ist, die Nathalie Sieb, auch Steuerberaterin an unserem Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Das freut mich auch und dann schaue ich einmal nach rechts, auch wieder angereist unter Umsatzsteuerexperte, Steuerberater Alexander Seidel, ebenfalls aus Frankfurt. Grüß dich, Alex.
Grüß dich, Philipp.
Perfekt, dann haben wir eine ganz gute Runde zusammen und dann starten wir auch wieder standesgemäß mit unserer Steuerpolitik und da können wir direkt mit einem kleinen Knall starten, wie es manchmal so ist. Letzte Folge haben wir etwas später aufgenommen, am 6.5. und hatten verkündet oder waren uns eigentlich relativ sicher, dass das 9. Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften, schlanker Name, dass das am 9.5. verkündet wird, beziehungsweise dann auch vom Bundesrat verabschiedet wird und ja, am 7. haben wir es aufgenommen, beziehungsweise am 6. und am 7. gab es dann die ersten Meldungen aus Berlin, dass es da doch etwas knirscht und dass am 8. gar keine Zustimmung für das Gesetz dann aus dem Bundesrat zu erwarten ist, sondern dass hier die Finanzierungsfrage nicht geklärt ist und dass gegebenenfalls sogar dann, ja, widersprochen wird, beziehungsweise das Gesetz nicht verabschiedet wird. So war es dann tatsächlich aus. Also am 8.5. wurde dann tatsächlich vom Bundesrat das Gesetz nicht verabschiedet. Da wurde sich dann geweigert, das zu verkünden und auch das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen. Grund dafür war die Entlastungsprämie von 1.000 Euro steuerfrei, sozialversicherungsfrei, worauf sich die Arbeitnehmer ja in großen Teilen wahrscheinlich auch schon drauf gefreut hatten. Aber dadurch, dass die Länder das zum großen Teil hätten finanzieren müssen und dass diese Finanzierungsfrage nicht geklärt war, haben die Länder dann entsprechend die Zustimmung verweigert. Das Gesetz ist daher nicht in Kraft getreten. Daher ja an alle Arbeitgeber auf keinen Fall jetzt hier diese 1.000 Euro steuerfrei und sozialversicherungsfrei auszahlen. Das könnte dann hinten raus zu Problemen führen. Und ja, die Entlastungsprämie ist jetzt auch erstmal vorerst vom Tisch. Also die Koalitionspartner haben sich darauf verständigt, dass das dann nicht kommen wird, weil im Endeffekt die Finanzierungsfrage lässt sich jetzt auch zeitnah nicht klären. Und da haben wir jetzt auch schon ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Und zwar soll jetzt am 12.06. eigentlich der gleiche Gesetzesbeschluss nochmal verabschiedet werden, also im Bundestag und im Bundesrat. Das Einzige, was rausgenommen wurde, ist eben diese Entlastungsprämie, weil es gab noch ein paar andere Vorschriften, die nicht ganz unwichtig sind, die wir jetzt auch in der letzten Folge schon vorgestellt hatten. Insbesondere Anhebung des Gewerbesteuermindesthebesatzes von 200% auf 280% etc. Und das soll bestenfalls vor der Sommerpause noch verkündet werden. Deshalb hat man sich jetzt das sportliche Programm gesetzt, am 12. sowohl im Bundestag als auch am gleichen Tag im Bundesrat dann entsprechend das Gesetz zu beschließen. Das warten wir natürlich ab. Die nächste Folge nehmen wir auch schon am 18.06. auf. Von daher sind wir da auch ja ziemlich aktuell, kann man sagen. Genau, gehen wir vom Nationalen nochmal ein bisschen ins Internationale. Da gibt es noch ein paar Informationen zu Pillar 2. Alle, die da betroffen sind, die werden dann sich ja schon darauf freuen auf den 30.06.2026. Das ist dann die Abgabefrist der Mindeststeuerberichte und der Mindeststeuererklärung für das Jahr 2024. Und hier gab es jetzt letzte Woche eine Info, die, sag ich mal, nicht ganz unwichtig ist. Bisher ist es ja so vorgesehen, dass wenn eine multinationale Unternehmensgruppe im Ausland einen Mindeststeuerbericht abgibt, dass grundsätzlich ein Datenaustausch sichergestellt sein soll, sodass dann in Deutschland für, sag ich mal, niedrigschwelligere Konzerngesellschaften kein erneuter Mindeststeuerbericht abgegeben werden muss. Dieser Datenaustausch, der fußt auf einem Gesetz, wo Deutschland sich auch eigentlich bereit erklärt hatte, das entsprechend umzusetzen. Das Problem ist jetzt, dass dieses Gesetzgebungsverfahren nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten bis zum 30.06.2026 wahrscheinlich oder aller Voraussicht nach nicht abgeschlossen sein wird, sodass dann dieser Datenaustausch gar nicht sichergestellt ist. De facto wäre dann praktisch diese Erleichterung der Nichtabgabe des Mindeststeuerberichts hier in Deutschland ja hinfällig. Das haben die OECD-Staaten gesehen. Wir erwarten da auch noch eine Stellungnahme vom BZST bzw. vom BMF. Aber man hat jetzt letzte Woche ein Common Understanding in der OECD-Gruppe dann veröffentlicht, wo sich der Großteil der Staaten dann auch dafür ausgesprochen hat, dass wenn jetzt der Mindeststeuerbericht hier in Deutschland nicht abgegeben wird, weil beispielsweise in UK, Österreich oder der Schweiz dann ein entsprechender Mindeststeuerbericht schon abgegeben wurde, dass dann hier keine Bußgelder drohen, sollen und dass auch bis zum 31.12.2026 erstmal nichts erzwungen werden soll, also keine Abgabe des Mindeststeuerberichts oder keine erneute Abgabe des Mindeststeuerberichts erzwungen werden soll, weil bis zum 31.12.2026 eben dieser Datenaustausch sichergestellt sein soll. Das ist ein Common Understanding, also die OECD-Mitgliedstaaten, die sich da verpflichtet haben, die sollen das auch soweit durchführen, beziehungsweise die haben sich jetzt verpflichtet, das so zu machen. Und wie gesagt, wir erwarten hier noch eine Stellungnahme von BZST oder vom BMF, was das dann auch noch bestätigt, damit man dann auch am 30.06. mit guter Gewissheit dann keinen Mindeststeuerbericht hochlädt, wenn er denn im Ausland für eine andere Konzerngesellschaft schon hochgeladen wurde. Insofern beobachten, das werden wir in der nächsten Folge auch nochmal aufnehmen. Das passt mit dem 18.06. auch ganz gut mit der nächsten Aufnahme. Da wird es dann aller Voraussicht nach auch nochmal ein Update geben. Ja, dann haben wir die Steuerpolitik schon abgeschlossen. Dann, bevor es dann, sag ich mal, in medias res geht, haben wir noch ein Steuervorhaben mitgebracht, was ganz spannend ist, also eine aktuelle Diskussion, weil der Staat braucht Geld. Es ja, fehlt an allen Ecken und Enden. Und eine Idee kursiert, die Nathalie uns jetzt gerne vorstellen möchte.
Ja, vielen Dank, Philipp. Die Bundesregierung plant einen tiefgreifenden Umbau der Kryptobesteuerung in Deutschland. Finanzminister Lars Klingbeil hat angekündigt, dass im Zuge der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre auch Kryptowährungen steuerlich neu geregelt werden sollen. Ziel ist einerseits, Steuerhinterziehung stärker zu bekämpfen. Andererseits könnte sich aber auch die bisherige steuerliche Behandlung von Bitcoin und Co. deutlich verschärfen. Erste Änderungen könnten bereits ab Januar 2027 gelten. Wie ist der Status aktuell? Aktuell profitieren viele Anleger in Deutschland ja von einer vergleichsweise attraktiven Regel. Wer Kryptowährung länger als ein Jahr hält, kann Gewinne anschließend steuerfrei realisieren. Die Vorschrift findet sich in Paragraphen 22 und 23 des Einkommensteuergesetzes zu privaten Veräußerungsgeschäften. Und diese rechtliche Einordnung wurde auch von der Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben aus dem 6. März 2025 und auch von dem BFH bestätigt. Genau diese Regelung steht nun auf dem Prüfstand. Vor allem die Grünen setzen sich dafür ein, dass Kryptogewinne künftig unabhängig von der Haltedauer versteuert werden müssen. Also auch dann, wenn Coins mehrere Jahre gehalten wurden. Gewinne würden dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Nach der im Entwurf enthaltenen Bestandsschutzregel soll die bisherige Steuerfreiheit nach einjähriger Haltedauer nur noch für vor dem 01.01.26 angeschaffte Kryptowerte gelten. Die Linkspartei geht noch einen Schritt weiter. Sie schlägt vor, Kryptogewinne wie klassische Kapitalerträge zu behandeln und zusätzlich Regelungen einzuführen, die einen steuerfreien Wegzug ins Ausland erschweren sollen. Auch innerhalb der SPD gab es zuletzt Forderungen, Kryptowährungen stärker in das bestehende Kapitalertragssteuersystem einzubinden. Allerdings haben diese Reformerwägungen verfassungsrechtliche Grenzen. Insbesondere der Gesetzgeber hat den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz im Artikel 3 des Grundgesetzes sowie das Vertrauensschutzgebot einzuhalten. Eine Sonderbehandlung nur für Kryptowährungen könnte möglicherweise gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, denn andere Anlageformen wie beispielsweise Gold genießen bislang weiterhin steuerliche Vorteile, auch nach längerer Haltedauer. Deshalb dürfte es insbesondere in diesen Punkten noch verfassungsrechtlich zu Diskussionen kommen. Parallel dazu verschärft sich der Druck auf die Anleger durch das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz. Mit der sogenannten DAC-8-Richtlinie werden Kryptobörsen und andere Anbieter künftig verpflichtet, umfangreiche Daten an die Steuerbehörden zu melden. Und ab 2027 sollen erstmals automatisch Informationen über Kryptotransaktionen zwischen Staaten ausgetauscht werden. Dies wird bereits jetzt mit den Steuererklärungen für 2026 schon relevant werden. Das bedeutet, die Zeiten, in denen Kryptogewinne weitgehend anonym geblieben sind, gehen endgültig zu Ende. Für Investoren wird das Thema deshalb zunehmend sensibel. Die Politik setzt deutlich stärker auf Transparenz, Kontrolle und eine konsequentere Besteuerung von digitalen Vermögenswerten. Wer in der Vergangenheit Gewinne erzielt oder Transaktionen durchgeführt hat, sollte deshalb dringend prüfen, ob steuerlich alles korrekt in den Steuererklärungen angegeben wurde. Denn sobald Steuerbehörden durch die neuen Meldesysteme auf Unstimmigkeiten stoßen, könnten strafrechtliche Ermittlungen folgen. Gleichzeitig plant die Politik offenbar auch Einschränkungen bei strafbefreienden Selbstanzeigen. Die geplanten Reformen könnten die Spielregeln des Kryptomarkts für Anleger grundlegend verändern. Wer investiert ist, sollte die politischen Entwicklungen jetzt sehr genau beobachten.
Genau, oder zukünftig unseren Podcast hören, weil wir werden die Themen natürlich auch immer wieder aufgreifen. Ja, ist ein guter Punkt. Also es ist viel im Umbruch. Die Zeiten, wie du es gesagt hast, sind vorbei, dass man da anonymisiert vom Staat vorbei dann praktisch die Themen vereinnehmen kann, ohne dass der Staat da irgendwelche Ahnung hat. Aber man muss tatsächlich sagen, da ist auch relativ viel Geld zu holen. Wir haben heute auch die Statistik des Monats passend zu dem Thema dann angepasst. Da werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen, weil die verschiedenen Modelle wollen wir natürlich auch einmal kurz durchsprechen. Aber ja, wie du es gesagt hast, richtig erklären ist das A und O, weil die Zeiten ändern sich langsam.
Und du hattest auch, glaube ich, gesagt, dass Österreich schon seit mehreren Jahren bezüglich der Kryptowährung eine Regelung getroffen hat.
Ja, genau. Wenn man ins Nachbarland Österreich blickt, dann kann man schon sehen, wohin die Reise geht. Dort wurde in 2022 bereits geregelt, dass die Kryptowerte der Abgeltungssteuer unterliegen. In Österreich beträgt die 27,5%. Und ja, auch hier in Deutschland sind wir zwar etwas später dran, aber das zeigt ja auch eigentlich, dass wir da wahrscheinlich hinkommen werden.
Genau, in die Richtung wird es gehen. Und wie gesagt, was da zu holen ist, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Also es sind schon ziemlich happige Beträge. Ja, vielen Dank für das Steuervorhaben, für den kurzen Ausflug in die Welt der Kryptobesteuerung. Und ja, passend dazu, also es wurde jetzt noch nicht umgesetzt, aber es ist natürlich jetzt auch was, was in die Zukunft gerichtet ist, haben wir noch ein Thema aus der Ertragssteuer dabei. Da können wir jetzt auch gemeinsam ziemlich diskutieren, weil das grundsätzlich auch jeden Bereich betrifft und insbesondere auch die Umsatzsteuer. Wir haben nämlich einen Entwurf des Jahressteuergesetzes 2026, der datiert zwar vom 19.05., der wurde aber für uns gestern am 26.05. erst veröffentlicht. Und da sind so ein paar Punkte dabei, wo man sagen muss, sind erfreulich. Auf der anderen Seite muss man jetzt bei ein paar Punkten auch wieder aufpassen, beziehungsweise das beachten. Und wir haben mal so ein paar Highlights mitgebracht. Also die ersten Punkte sind relativ erfreulich. Da geht es einmal um die Thematik der Quellensteuerentlastung. Viele von Ihnen in der Praxis kennen wahrscheinlich den 50C. Da gibt es insbesondere in der Nummer 2 im Absatz 2 eine Freigrenze. Die lag bisher bei 10.000 Euro. Sprich, wenn man Lizenzen aus dem Ausland bestellt hat und den Auftragnehmer dann bezahlt hat, dann musste man keine Quellensteuer abführen, wenn denn diese 10.000 Euro pro Auftragnehmer nicht überschritten wurden. Das hat dazu geführt, dass nicht mehr ganz so viele Fälle beim BZST angelaufen sind. Und scheinbar ist das so positiv aufgenommen worden, dass man sich jetzt dazu bereit erklären würde, diese Grenze auf 100.000 Euro anzuheben. Das bedeutet natürlich, dass viel weniger Quellensteuermeldungen abgegeben werden müssten, was super erfreulich wäre, wenn es denn umgesetzt wird. Und zweitens hat man natürlich dann auch einen ganz anderen Gestaltungsspielraum, weil man natürlich beispielsweise, wenn man 150.000 Euro insgesamt an Honorar zahlen müsste, kann man das natürlich dann auch teilen in 100.000 und 50.000. Dann wäre man mit dem ersten Zahlbetrag natürlich in dieser Freigrenze drin und müsste dann auch keine Quellensteuer dann einbehalten. Für die 50.000 dann schon, aber zumindest könnte man die 100.000 Euro Freigrenze dann ausnutzen. Das wäre ein sehr erfreuliches Thema. Da wird sich das BZST natürlich auch extrem drüber freuen, weil, wie gesagt, die Anzahl der Fälle würde extrem sinken. Das soll dann auch schon für alle Vergütungen nach dem 31.12.2026 gelten. Also ab 01.01.2027 wird das dann scharf gestellt. Und da kann man tatsächlich nur hoffen, dass das auch umgesetzt wird. Der zweite Punkt, der relativ spannend für die Praxis ist, ist die Anpassung des Zinssatzes für die Vollverzinsung nach 233a AO. Hier hatten wir ja relativ lange gebraucht, von den 6% runterzukommen. Ich glaube, 10 Jahre nach Beginn der Niedrigzinsphase hat man es dann auf 1,8% abgesenkt. Und jetzt ist man relativ flink unterwegs, muss man fast sagen. Jetzt soll es nämlich auf 3,6% erhöht werden, also über das aktuelle Zinsniveau, was man bei den Banken so bekommt. Insofern lohnt sich auf der einen Seite wieder die Anlage beim Finanzamt, wenn man denn Erstattungsbeträge erwartet. Auf der anderen Seite, ja, bei Nachzahlung kann es wehtun. Ja, aus der Praxis kann man dann natürlich empfehlen, wenn man höhere Nachzahlungen dann erwartet für Zinszeiträume, die ab dem 01.01.2027 dann anlaufen, da freiwillige Vorauszahlungen leisten, um entsprechend diesen Zinslauf dann zu stoppen. Ja, was auch ganz spannend ist, ist die KI-Nutzung durch die Steuerbehörden. Das ist natürlich auch in aller Munde und weil es hier natürlich auch Themen mit dem Datenschutz gibt, hat man sich jetzt hier bereit erklärt, die 29C AO anzupassen. Das ist so eine Art Blaupause oder Freifahrtsschein. Da steht ja umgangssprachlich drin, wenn es zu viel Aufwand ist, die Daten zu anonymisieren, sind die Finanzämter trotzdem ja, in der Lage, dann entsprechend diese Daten in KI-Systeme dann reinzupacken, Datenschutz vorausgesetzt, aber eine Ermächtigung, dass man die KI-Systeme nutzt. Und da wird auch die Reise hingehen. Genau, und der letzte Punkt, der extrem wichtig ist und aus meiner, ja, Ertragssteuersicht auch erfreulich ist, aber das kannst du besser beurteilen, Alex. Da geht es in die umsatzsteuerliche Organschaft. Und da gibt es eine Regelung, die jetzt eventuell umgesetzt wird, die für die Praxis natürlich enorme Relevanz hat.
Genau, tatsächlich wird § 2 Absatz 2 Nummer 2 aus dem USTG komplett gestrichen und durch einen neuen § 2c USTG ersetzt. Die hauptsächliche Änderung betrifft dabei ein Wahlrecht, wenn man so will, ob Unternehmen Organschaften entstehen lassen möchten oder nicht. Vormals war ja der Fall derart, dass wenn eben die drei Eingliederungsmerkmale für eine Organschaft erfüllt waren, dass dann eben die Rechtsfolgen der Organschaft automatisch im Grunde taggenau eingetreten sind. Dies wird jetzt geändert oder soll geändert werden, indem eben die Unternehmen eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben, um darin darzulegen, ob die Unternehmen eben Teil eines Organkreises werden möchten oder eben nicht. Letztlich wurde damit im Grunde lauten Stimmen Folge geleistet, da eben, man kennt das aus dem Ertragssteuerrecht, nun eben ein Instrument, ein Mittel geschaffen worden ist, um eben Organschaften selbst ins Leben rufen zu können. Aus der Ertragssteuer kennt man das in Form des Ergebnisabführungsvertrags, den man im Grunde zunächst schließen muss, um eben eine ertragssteuerliche Organschaft begründen zu können. Sowas kannte die Umsatzsteuer vormals nicht. Letztlich heißt es, dass diese Erklärung gegenüber dem Finanzamt eine weitere Voraussetzung darstellt, um Organschaften zu begründen. Des Weiteren, was auch für mehr Klarheit sorgt, ist, dass nun auch im Gesetz aufgenommen wird, dass Personengesellschaften ebenfalls Organgesellschaften im Organkreis sein können. Vormals musste man sich dies eben aus Urteilen ableiten oder aus dem Anwendungserlass herleiten. Neben der Erklärung für eine Organschaft kann diese auch für oder mit Wirkung für die Zukunft auch widerrufen werden oder nur für einzelne Organgesellschaften widerrufen werden. Die Details hierzu werden Sie künftig in § 1 USTDV nachlesen können. Weiterhin besteht eine Anzeigepflicht, wenn die Voraussetzungen für eine Organschaft nicht mehr erfüllt sein sollten. Und in Summe kann man sagen, dass auch unzutreffend angenommene Organschaften nun Regelungen haben, das heißt im Grunde Korrekturmöglichkeiten gegeben sind, wie eben solche Organschaften rückabgewickelt werden können, die versehentlich von den Unternehmen angenommen worden sind. Dann gibt es noch ein paar weitere Änderungen, die mit dem neuen § 2c USTG einhergehen werden. Zum einen werden im Gesetz selbst Ablaufhemmungen geschaffen, die eben verhindern sollen, dass Steueransprüche wegen Verjährung verloren gehen. Für Unternehmen bedeutet das aber auch längere Unsicherheiten bei unzutreffend eingereichten Erklärungen. Weiterhin wird der Zinslauf zeitlich nach hinten verschoben, um übermäßige Nachzahlungs-, aber auch Erstattungszinsen zu vermeiden, neue Haftungsvorschriften aufgenommen und eine im Grunde Übergangsregelung geschaffen, die besagt, dass die neue Regelung, also der § 2c USTG, ab dem 01.01.2029 zwingend anzuwenden ist. Wenn Sie sich Mitte 2028 dann für eine Organschaft entscheiden möchten, dann können Sie ab 1. Juli 2028 sich an das Finanzamt melden und diese im Grunde beantragen. Warum das Ganze so spät? Weil letztlich relativ viele Organschaften in Deutschland bestehen und man den Unternehmen entsprechend Zeit einräumen möchte, bis 2029 alle Vorkehrungen für das Bestehen einer Organschaft zu schaffen.
Ist natürlich zu begrüßen, aus Praxissicht eine unerkannte Organschaft. Ich weiß nicht, hast du in der Betriebsprüfung mal eine gehabt?
Meistens hat man die Leute ja dann schon angeschrieben, auch im Rahmen von Umsatzsteuer nachschauen. Daran kann ich mich noch erinnern.
Stimmt, ja.
Und hat es eher initiiert seitens des Finanzamts, weil man ja auch die Möglichkeit hatte, im Handelsregister die entsprechenden Abfragen zu tätigen. Mhm. Also insbesondere für die organisatorische Eingliederung konnte man den Geschäftsführer ableiten. Die Liste der Gesellschaft, da war ja möglich, auch die finanzielle Eingliederung zu prüfen.
Das stimmt, ja.
Aber es ist auf jeden Fall sicherlich eine gute Regelung. Ich würde sie jetzt für die Praxis begrüßen, dass man eben nicht immer die Vereinfachung hat. Also eigentlich war die Organschaft ja zur Verwaltungsvereinfachung gedacht.
Eigentlich, ja.
Aber gerade bei Unternehmen, wo man eben vielleicht nicht unbedingt Organgesellschaft und Organträger als Steuerberatung betreut und die Buchführung dann irgendwie zusammenführen müsste im Organkreis, stelle ich mir das jetzt als Erleichterung vor, dass man eben ein Wahlrecht hat anstatt die Pflicht.
Definitiv, ja.
Aber Alex, ich habe noch mal eine Frage. Wenn man jetzt ausdrücklich keine Organschaft wünscht, dann muss man keine Erklärung abgeben in Zukunft? Oder wie verhält man sich dann, wenn man sie ausdrücklich nicht möchte?
Jetzt ohne die Details genau zu kennen, würde ich vermuten, dass man dazu keine Erklärung gegenüber dem Finanzamt einreichen müsste, sondern nur eben für den Fall, wenn man sich für eine Organschaft entscheidet und zudem darüber hinaus für den Fall, wenn eben eine Organschaft besteht und man diese nicht weiter bestehen lassen möchte. Also im Grunde ein Widerruf der Organschaft, genau, oder von einzelnen Organschaften dann anstrebt.
Also konkludentes Schweigen.
Ja, würde ich vermuten, aber wer weiß, ob es da dann, wenn das Gesetz dann auch final gefasst worden ist, nicht dann auch genauere Hinweise dazu gibt. Vielleicht auch in § 1 USTDV. Letztlich die aktuelle Vorschrift war ja sehr, ich sag mal, kurz gefasst und die neue Vorschrift soll viel mehr Informationen den Steuerpflichtigen dazu an die Hand geben.
Ja, nee, also von meiner Seite muss man es echt begrüßen. Wie gesagt, dieser Automatismus, ich habe da als allererstes an die Betriebsprüfung damals gedacht, weil ich hatte mal eine unerkannte Organschaft und das war ein Riesengeraffel, diese Rechnung dann zu korrigieren. Und das war alles andere als positiv aufgenommen auf Seiten der Mandantschaft, beziehungsweise auf Seiten der Steuerpflichtigen war es ja damals. Und das war alles andere als ein schöner Fall als Betriebsprüfer. Kam natürlich viel bei rum, was für das Finanzamt zu begrüßen war, aber ja, die Arbeit auf Seiten der Steuerberater und Steuerpflichtigen war natürlich enorm. Insofern, ich habe es auch so verstanden, dass dieser Automatismus halt wegfällt, wenn man eine Organschaft haben möchte, dass man es ausdrücklich erklären möchte und wie gesagt, wenn man sie widerrufen möchte, dass man das dann entsprechend auch machen kann. Insofern schöne Sachen, kann man nur hoffen, dass die dann bis Jahresende auch so umgesetzt werden, aber ich denke mal, da wird relativ viel Zug drin sein. Gegebenenfalls klappt das sogar noch vor der Sommerpause, auch wenn das recht sportlich ist, aber bis zum Jahresende, bis das Jahressteuergesetz 2026 verabschiedet sein muss, ist ja im Endeffekt auch noch ein bisschen Zeit. Ja, dann würde ich den Themenblock schließen, dann machen wir mal eine kurze Pause und dann machen wir dann gleich mit der Grundsteuer mit der Nathalie weiter.
Es geht ins Land Baden-Württemberg und da habe ich einen Themenabschnitt zum Landesgrundsteuergesetz mitgebracht. Der BfH hat in zwei Verfahren entschieden, dass das neue Grundsteuermodell in Baden-Württemberg verfassungsgemäß ist. Damit sind mehrere Klagen von Grundstückseigentümern gescheitert. Das Besondere an dem Modell in Baden-Württemberg ist, für die Berechnung der Grundsteuer zählt vor allem der Bodenwert eines Grundstücks, also Lage und Fläche. Gebäude selbst spielen dagegen kaum eine Rolle. Kritiker hatten argumentiert, dass dadurch etwa Besitzer älterer Häuser auf großen Grundstücken benachteiligt würden. Und das hat der Bundesfinanzhof jetzt so entschieden, dass er darin keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sieht. Der Gesetzgeber dürfe laut Gericht vereinfachen und pauschale Methoden anwenden, solange sie grundsätzlich nachvollziehbar und praktikabel bleiben. Am BfH sind Verfahren gegen die Landesgrundsteuermodelle noch in Hamburg, Hessen und Bayern anhängig und der BfH plant mündliche Verhandlungen für die Ländermodelle in Hamburg und in Hessen, voraussichtlich im November 2026 und für Bayern in der ersten Jahreshälfte 2027.
Da warten wir ab. Wenn das in Hessen zeitlich passt, werden wir dann natürlich auch relativ viele Einspruchsentscheidungen dann bekommen, beziehungsweise viel Post vom Finanzamt. Es gab ja damals, glaube ich, den Einspruchstsunami, der Richtung Finanzamt gerollt ist und der wird dann irgendwann auch wieder zurückrollen. Freuen wir uns drauf. Ja, besten Dank für die Info. Ist natürlich keine schöne Nachricht für alle, die geklagt haben, aber im Endeffekt hat man jetzt auch mal Gewissheit. Ich denke mal nicht, dass das vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird. Deshalb ist dann jetzt hier auch der Rechtsweg soweit bis zum BfH abgeschlossen. Ja, dann wechseln wir die Farbe auf Orange. Alex, du hast uns noch aus der Umsatzsteuer was mitgebracht. Und zwar ging es hier um ein Verfahren vor dem EuGH und in Bezug auf Verrechnungspreise. Da würde ich dir den Staffelstab übergeben.
Ganz genau, Philipp. Und ergänzend zu unserem Podcast aus Oktober 2025 ist nun ein weiteres EuGH-Urteil ergangen, das sich mit der umsatzsteuerlichen Behandlung von Verrechnungspreisen beschäftigen durfte. Bekannterweise existieren weder im USDG noch im Anwendungserlass Vorgaben, wie mit Verrechnungspreisen umsatzsteuerlich umzugehen ist, sodass das ergangene Urteil den Bedarf nach neuen Regelungen weiter bekräftigt. Mangels bestehender Vorgaben müssen Konzerne also weiterhin mühselig versuchen, aus Urteilen und Schlussanträgen eine für umsatzsteuerliche Zwecke sinnvolle Herangehensweise in Bezug auf Verrechnungspreise herzuleiten. Dank des zuvor ergangenen Urteils in der Rechtssache Arcomed Tower Cranes ist zumindest bereits die Frage geklärt worden, dass Vergütungen, die auf der Netto-Margen-Methode basieren, als umsatzsteuerliches Entgelt anzusehen sind, wenn dabei ein Leistungsaustausch zwischen den verbundenen Unternehmen gegeben ist. Bei dem im Mai kürzlich ergangenen Vorabentscheidungsurteil in der Rechtssache Stellantis Portugal steht dagegen die Frage im Fokus, ob vertraglich vereinbarte nachträgliche Verrechnungspreisanpassungen als eigenständige Leistungen zu beurteilen sind, wenn diese primär zu ertragsteuerlichen Gewinnaufteilungen dienen. Letztlich stehen hier drei Antwortmöglichkeiten im Raum, die bereits Anfang 2026 in den Schlussanträgen von der Generalanwaltschaft dargelegt wurden. Erstens, die nachträglichen Verrechnungspreisanpassungen stellen Entgelt einer völlig eigenständigen Leistung dar. Zweitens, die Verrechnungspreisanpassungen stellen nachträgliche Änderungen der Bemessungsgrundlagen im Sinne von § 17 USTG dar. Oder drittens, die Anpassung sind ein umsatzsteuerliches Nullum, also komplett unbeachtlich und nur für die Ertragssteuer relevant. Bevor ich Ihnen nun mitteile, für welche dieser drei Möglichkeiten sich der EuGH entschieden hat, kommen wir zunächst zum Sachverhalt. In dem zu beurteilenden Fall verkaufte ein Fahrzeughersteller Fahrzeuge an ein verbundenes Unternehmen, welches als Vertriebsgesellschaft die Fahrzeuge an Dritte weiterveräußerte. Wiesen die verkauften Fahrzeuge Mängel auf, wurden Reparaturen veranlasst, deren Kosten von den Dritten an die Vertriebsgesellschaft weiterbelastet wurden. Da zwischen den verbundenen Unternehmen, also zwischen Fahrzeughersteller und Vertriebsgesellschaft, eine Verrechnungspreisvereinbarung geschlossen wurde, in der für die Vertriebsgesellschaft eine bestimmte Gewinnspanne vorgesehen war, passte der Fahrzeughersteller seine Verkaufspreise für die verkauften Fahrzeuge gegenüber der Vertriebsgesellschaft nachträglich an, um ebenso sicherzustellen, dass sich der Gewinn der Vertriebsgesellschaft innerhalb dieser vereinbarten Gewinnspanne bewegt. Bei Berechnung der nachträglichen Preisanpassungen wurden dabei neben den Reparaturkosten auch andere Kosten, wie beispielsweise Personal- und Marketingkosten, berücksichtigt. Somit konnten die nachträglichen Verrechnungspreisanpassungen konzernintern in beide Richtungen ausschlagen, also sowohl zur Erstattung als auch zu Nachzahlungen zwischen den verbundenen Unternehmen führen. Nun zur Entscheidung des EuGH. Im Gegensatz zur in dem Fall portugiesischen Finanzverwaltung entschied der EuGH, dass die nachträgliche Verrechnungspreisanpassung nicht als separate Leistung zwischen den verbundenen Unternehmen anzusehen sei. Die Finanzverwaltung ging hier von einer sonstigen Leistung aus, die separat neben der Lieferung von Fahrzeugen ausgeführt wurde. Als Begründung führte die Finanzverwaltung an, dass die Vertriebsgesellschaft mit Anpassung der Verrechnungspreise eine eigenständige Reparaturdienstleistung an den Fahrzeughersteller ausführte, da sie so die Fahrzeugreparaturkosten auf diesen abwälzen konnte. Wie eingangs erwähnt, folgt der EuGH dieser Auffassung nicht und begründet dies damit, dass die Höhe der Verrechnungspreisanpassung nicht nur von den Reparaturkosten, sondern auch von anderen Kosten beeinflusst wurden. Zudem seien in den Vereinbarungen zwischen den verbundenen Unternehmen nur Inhalte über Fahrzeuglieferung und nicht über die Übernahme von Fahrzeugreparaturen ersichtlich. Aus Sicht des EuGH sei somit vielmehr zu prüfen, ob die Verrechnungspreisanpassungen im Sinne von nachträglichen Anpassungen der Bemessungsgrundlagen für die Fahrzeuglieferung einzustufen sein könnten, da nur in diesem Fall ein Zusammenhang zu einem konkreten Leistungsaustausch hergestellt werden könnte. Ob dieser Ansicht das oberste Verwaltungsgericht Portugals folgen wird, ist zwar anzunehmen, bleibt aber abzuwarten, da es sich bei dem Urteil um ein Vorabentscheidungsverfahren handelt, das als reines Zwischenverfahren die finale Würdigung dem nationalen Gericht, das die Frage dem EuGH vorgelegt hat, verbleiben lässt. Für die Praxis, wenn Anpassungen von Verrechnungspreisen im Konzern vertraglich geregelt werden sollen, ist zu empfehlen, darin aufzunehmen, ob sich diese auf bestimmte Leistungen beziehen. So dürfen diese sodann voraussichtlich als nachträgliche Änderungen der Bemessungsgrundlage behandelt werden und davon abweichende Auslegungen in den Hintergrund rücken. Ansonsten ist, wie auch zuvor und auch schon in Oktober erwähnt, auf ein BMF-Schreiben zu dieser Thematik zu hoffen, das eine bessere Orientierung verschafft und vor allem für mehr Klarheit sorgt.
Das ist natürlich immer zu wünschen, dass da ein BMF-Schreiben kommt, was uns ein bisschen die Arbeit erleichtert. Aber grundsätzlich das Urteil, sehr, sehr guter Praxisbezug. Das wird wahrscheinlich auch tagtäglich vorkommen, gerade in größeren Konzernen. Insofern sich das auch gerne mal zu Gemüte führen. Und wenn es dann, wie von dir erhofft, ein BMF-Schreiben gibt, dann stellen wir das natürlich auch gerne nochmal vor. Und da hoffen wir uns natürlich auch ein bisschen Klarheit. Super, besten Dank, Alex. Dann bin ich gerade die Liste durchgegangen. Da sind wir mit den fachlichen Themen schon durch. Und dann kommen wir zur Statistik des Monats. Wie vorhin versprochen, haben wir ja noch ein paar Zahlen zu der Kryptobesteuerung in Deutschland mitgebracht. Und da sind wir auf einen relativ spannenden Blogbeitrag gestoßen. Und der Kollege, der sich hier mal mit dieser Kryptobesteuerung auseinandergesetzt hat, der hat das Zahlenwerk sehr detailliert aufgelistet. Da wäre jetzt die erste Frage an euch, eine Schätzfrage. Was meint ihr denn, wie viel Gewinne die deutschen Kryptoinvestoren in 2024 realisiert haben? Insgesamt.
Da lasse ich dir gerne den Vortritt, Nathalie.
Ja, vielen Dank auch, Alex. ich schätze jetzt einfach mal ins Blaue. Ich habe keine Ahnung.
Das ist sehr gut.
2 Milliarden.
Okay,
Alex? Ich sage 20 Milliarden.
Wir sind tatsächlich sogar bei 47,3 Milliarden. Also es ist ein riesen, riesen Brocken. Und tatsächlich sind 2/3 davon steuerfrei vereinnahmt worden. Weil wie du es vorhin gesagt hast, der 23 ist es so ausgestaltet, wenn man die Kryptowährung mehr als ein Jahr lang hält, kann man dann entsprechend die Gewinne auch steuerfrei vereinnahmen. Ja, das führt natürlich dazu, dass hier extrem viel auf der Strecke bleibt. Also sehr, sehr viele Euros, die gut gebraucht werden können und die relativ einfach beizutreiben wären. Das heißt, wenn man diese Regelung anpassen würde, hätte man natürlich einen relativ großen Block an Besteuerungssubstrat, den man dann akquirieren könnte. Und das Spannende an dem Blogbeitrag, den wir da gefunden haben, ist, die Person hat sich hier mit 4 Szenarien auseinandergesetzt. Einmal, was passiert denn, wenn wir die Haltefrist im 23 ECG streichen? Das heißt, alles, was an Kryptogewinnen realisiert wird, auch natürlich die Verluste, dann würde das natürlich direkt in den persönlichen Steuersatz reinlaufen. Das zweite Szenario, was wäre denn, wenn wir das im Rahmen des 20 ESDG besteuern würden? Das heißt, Abgeltungssteuer 25% und that's it. Das dritte Szenario wäre das niederländische Modell. Die haben, ja, die Box 3 nennt sich das, die fiktive Rendite auf den Vermögensbestand. Und dann hätten wir noch ein 4. Szenario, das würde ich jetzt allerdings als unrealistisch in Deutschland einstufen, das wäre das Schweizer Modell. Im Rahmen der Vermögenssteuer wird dort nämlich das Krypto-Wallet oder die Krypto-Assets dann besteuert. Genau, ich würde mich mal auf die ersten 2 Szenarien stürzen, weil das die realistischsten Varianten wären. Das heißt, was passiert, wenn wir die Haltefrist im 23 ESDG streichen würden? Da hätten wir nämlich potenzielle Mehreinnahmen auf Basis der Zahlen 2024 von 11,4 Milliarden Euro. Und wenn man sich jetzt mal die korrigierte Steuerschätzung des Bundes anschaut, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, da fehlen uns im Jahr 2026 nämlich ungefähr 10 Milliarden Euro im Vergleich zur vorherigen Schätzung aus Oktober. Das heißt, aufgrund des Irankriegs ist das natürlich ein Stück weit runtergegangen. Aber das wäre natürlich eine relativ einfache Möglichkeit, dieses Loch von 10 Milliarden sogar mit einem kleinen Puffer mit dieser einfachen Regelung zu stopfen. Ja, was wäre denn das zweite Szenario, wenn wir es im Rahmen des 20 ESDGs besteuern würden? Da hätten wir eine Abgeltungssteuer und da kämen wir tatsächlich auch bei 8,5 Milliarden Euro raus. Und wie die Nathalie das gesagt hat, im Endeffekt den Datenbestand hat man durch die DAC-8-Richtlinie. Das heißt, die Finanzämter haben alle Informationen und es wäre wahrscheinlich auch ein einfaches, das dann im Rahmen des 20 ESDG zu besteuern. Das sind relativ hohe Beträge und das weckt natürlich Begehrlichkeiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Klingbeil, wenn so eine Idee im Raum ist und wie gesagt, die Regelung umzusetzen wird wahrscheinlich relativ einfach sein, dass es eventuell noch einen Zusatz zum Jahressteuergesetz 2026 geben wird und dass hier vielleicht eine kleine Anpassung im 23 ESDG vorgenommen wird. Wir warten es ab. Das sind natürlich relativ heftige Zahlen. Das wird durch die Presse gehen, wenn es denn so kommen wird. Und wenn es denn soweit ist, greifen wir das natürlich auch gerne wieder auf. Ja, so viel zur Statistik des Monats. Dann haben wir die Folge für unseren Juni schon geschafft. Dann Nathalie, danke, dass du hier mitgemacht hast wieder und schön, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne, Philipp.
Und auch Alex, schön, dass du dabei warst und die kurze Anreise auf dich genommen hast mit dem Roller bei dem Wetter.
Sehr gerne, Philipp.
Ja, und dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer Juni-Folge, die letzte Folge vor der WM. Das nächste Mal werden wir hier im Deutschland-Trikot sitzen und dann ist auch schon der erste Spieltag rum, den wir dann hoffentlich gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, was das erste Spiel ist.
Curaçao,
das sollte machbar sein.
Sonntag, 19 Uhr.
Perfekt, schreiben Sie sich das direkt hinter die Ohren.
Europäische Zeit.
Perfekt, dann kann man das auch noch guten Gewissens dann schauen und am nächsten Tag an die Arbeit gehen, da ist nicht ganz so spät. Ja, und dann sehen wir uns dann, wenn es für die Juli-Folge wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.